Das Mikro will schon. Jetzt will es?
Ja. Ja, wunderbar. Dann auf zum Endspurt. Und ich darf Ihnen jetzt auch schon den letzten Keynote-Speaker für heute ankündigen. Das ist Dr. Markus Daimann. Er kommt von der Technischen Hochschule in Lübeck und ist dort Head of Research und MOOC-Maker am Institut für Lernmedien. Richtig? Soweit richtig, genau. Ja, er ist Bildungswissenschaftler, Bildungsforscher und Erziehungswissenschaftler, hat in Mannheim studiert, promoviert in Erfurt und war circa 10 Jahre an der Fernuniversität in Hagen tätig, hat sich dort auch mit Digitalisierungsprozessen beschäftigt, hat dort gelehrt und geforscht zu digitalen Medien in der Lehre. Und er betrachtet die Digitalisierung aus einer eher bildungstheoretisch-philosophischen Perspektive und die wird er uns heute auch in seinem Vortrag näher bringen und damit so einen schönen Bogen eigentlich schließen. Ja, wir haben ja heute Morgen schon von Kompetenzen, digitalen Kompetenzen gehört. Im zweiten Vortrag ging es so um Daten, Analyse von Daten, Learning Analytics. Und jetzt kommen wir zum dritten und zumindest aus deiner Sicht wahrscheinlich auch wichtigsten Punkt. Wie sieht das denn eigentlich da mit der Bildung aus? Bleibt ihr auf der Strecke? Wo ist sie da eigentlich?
Ja.
Markus,
ja.
Herzlich willkommen.
Ja. Ja, vielen Dank, Michael, für die schöne Einleitung und auch schön, dass noch einige hier sind. Ich freue mich sehr, die Reihen haben sich gelichtet, aber sind noch da und mir obliegt jetzt die Ehre oder auch eine Herausforderung, Sie durch jetzt ein eher trockenes Thema zu führen. Allerdings, es wird sich lohnen. Also ich lade ein zum Mitdenken in ein Thema, was wir heute den ganzen Tag schon hatten, nämlich die Frage Bildung, Digitalisierung, Kompetenzen, Medien, Technik. Und ich habe mir überlegt, wie gehe ich das Thema an und habe so drei Punkte mir vorgenommen, über die ich sprechen möchte. Also erstmal möchte ich jetzt nochmal zusammenführen, hier den Kontext festlegen. Ich weiß, das ist so ein bisschen Eulnarrat hingetragen. Wir haben ja heute schon den ganzen Tag über E-Learning und Digitalisierung. Aber ich möchte trotzdem da nochmal kurz innehalten. Dann geht es darum, gewisse Muster zu erkennen. Also ich möchte untersuchen mit Ihnen zusammen, wie wir über Medienkompetenz, Digitalisierung und E-Learning sprechen. Da gibt es so ganz charakteristische Muster und die finde ich ganz interessant, weil da kann man auch aus der Geschichte lernen, also aus der Vergangenheit, wie man in früheren Zeiten mit Technik und Bildung umgegangen ist. Und dann möchte ich ja nicht nur theoretisch sprechen, sondern ich versuche auch, Schlüsse für die Praxis zu ziehen, sodass hier die hier Anwesenden, die sich mit der Praxis, mit Lehr- und Lehrinnovation beschäftigen, da auch was haben als Futter. Nochmal, wie ich das mache. Also es wird schon so ein bisschen historisch sein, aber nicht jetzt bis zurück ins Mittelalter oder was wir da heute schon hatten, Mittelhochdeutsche, sondern eher so die letzten 20, 30, 40 Jahre so in dem Dreh rum. Und ich möchte das kritisch beäugen, drüber nachdenken. Also es ist jetzt hier auch noch nicht alles in Stein gemeißelt, sondern ich habe mich jetzt der Einladung folgend mit dem Thema auseinandergesetzt, versuche da auch nochmal einen Artikel dazu zu schreiben und lade eben alle ein, da auch mitzudenken. Also das Manuskript zu dem Vortrag hier habe ich auch schon veröffentlicht, kann ich so mal rumtwittern. Und das ist auch ein offenes Dokument, wo jeder auch nochmal was reinschreiben kann, wenn er da Ideen hat. Und es ist auch so ein bisschen ein Stück weit bildungstheoretisch. Also wir hatten ja heute schon Perspektiven aus der Informatik. Bei mir ist es jetzt aus Sicht der Bildungstheorie. Und ich hoffe, ich bin auch nicht so weit weg von der Praxis. Da können Sie dann gerne auch noch intervenieren oder am Schluss dann mich damit bombardieren, was ich alles vergessen habe. Kontext, also es geht einerseits um Bildung. Da haben wir auf der einen Seite unseren Ahnherrn, nämlich Wilhelm von Humboldt, auf den ja immer wieder zurückgegriffen wird, wenn es darum geht, was ist überhaupt Bildung. Das ist von der Zeit entstanden, also 1806, 1805 hat er eine berühmte Schrift geschrieben über die Bildung. Dann ist aber viel passiert an den Hochschulen, an den Universitäten. Es gab so eine Massifizierung. Also man hat sich schon immer weiter von Humboldt entfernt, von seinem Ideal. Und das kommt auch, das soll dieses Skript auf der rechten Seite mit den Zahlen darstellen. Jetzt kommt halt dieses mit Digitalisierung. Aber ich finde es immer so paradox, dass eigentlich man sich sehr von Humboldt entfernt hat, also schon vor der Digitalisierung, wo unklar ist, wann das überhaupt begonnen hat. Dazu später noch, aber man beruft sich ja immer wieder auf Humboldt, ne? Aber zum Teil mit Dingen, die, wie ich finde, genau das Gegenteil von Humboldt beinhalten, ne? Wenn man an gewisse Auswirkungen denkt, so in Richtung Personalisierung, ne, wo es dann eher um Manipulation geht oder Fremdbestimmung als um Selbstbestimmung, ne, was mit Bildung gemeint ist. Also bei Humboldt ging es ja eher immer um diese auch Emanzipation, die Herausbildung einer autonomen, selbstbestimmten Persönlichkeit. Ne. Und durch Digitalisierung wird das ja ein Stück weit herausgefordert. Und, aber wir haben uns noch nicht die Zeit genommen, auch über einen neuen Bildungsbegriff nachzudenken, sondern wir sind jetzt ja voll auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen. Und da habe ich jetzt hier versucht, mit diesem Schaubild mal zu unterscheiden. Also wir reden ja in der Mitte eben über digitale Bildung. Und das wird sehr stark so in der Fortschrittslogik dargestellt. Ne? Bildung 4.0, früher gab es mal Web 2.0, es gab E-Learning 3.0, ne? Und jetzt gibt es eben Bildung 4.0 oder Bildung 5G, was ich auch schon gehört habe. Aber es ist irgendwie unklar, was das ist, weil ich auch finde, diese Versionierungslogik aus der Software, aus dem Software Engineering passt da nicht so. Ne? Mit 1.2.3. Und dann gibt es auch noch was anderes, nämlich Digitalität, was eher so einen Zustand hat. Ne? Also Digitalisierung, das hatten wir ja heute Morgen auch schon in der Fragerunde, wann hört es auf, geht es wieder, also es geht nicht mehr weg, aber wann hört es auf, wo sind die Grenzen? Und wir werden da immer so dahingetrieben, ne? Durch Digitalisierung immer weiter vorangetrieben und es fehlt so dieses Reflektive. Und mit Digitalität wird im Unterschied dazu so ein Zustand einer neuen Kultur beschrieben. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Felix Stalder, Kultur der Digitalität, wo er so drei Prinzipien unterscheidet, Algorithmizität, Referenzialität und Gemeinschaftlichkeit, wo er es auch so historisch herleitet. Also das nur so als Leseempfehlung. Was wir aber auch feststellen, ist so in dem ganzen Bereich so eine große Faszination für Technik. Also wenn man jetzt zurückgeht bis in die 80er Jahre, dann gab es sowas wie Computer, also Personal Computer, PC, es gab E-Learning, es gab Learning mit Multimedia, es gab neue Medien, es gab Anfang der 2000er Jahre, die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, es gab Versteigerung von UMTS-Lizenzen, es gab Rieseneinnahmen und dadurch wurden Projekte gestartet, unter anderem neue Medien in der Bildung, davon war ich auch mal Teil. Also habe da meine erste Stelle nach meinem Studium in so einem Projekt gehabt, wo es auch darum geht, Lehre zu digitalisieren, multimedial anzureichern. Und damals hat man noch nicht über Digitalisierung gesprochen, sondern das war ja so Lernen mit Multimedia, ne, mit bunten Bildern, Animationen und so weiter. Dann gibt es eben virtuelle Universität, auch ein ganz frühes Projekt, virtuelle Universität in Baden-Württemberg. Schon vor der 2000er Jahre, 98, habe ich das schon mal mitbekommen. Dann gibt es Mobile Learning, es gibt Online Learning, Blended Learning, also die Liste könnte man natürlich noch weiterführen. Es gibt Flip Classroom, es gibt MOOCs und so weiter. Und man verspricht sich dadurch eben eine Flexibilisierung, also Zeit- und Ortsunabhängigkeit, auch so eine Personalisierung oder Individualisierung und auch sowas wie Konstruktivismus. Das heißt also, dass man dadurch andere Lehre machen kann, die jetzt eher also nicht dem Behaviorismus verpflichtet sind, sondern dem Konstruktivismus. Und natürlich will man, also das ist dann erstmal so der erste Schritt, aber danach folgt das übergeordnete Ziel, eine Verbesserung von Lehre und Lehren. Das hat mir auch in der Keynote von Hendrik Drechsler gesagt, dass es geht darum, effizienter und effektiver zu machen. Das ist immer so das Leitbild von allem, warum wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Jetzt wollte ich nochmal einen Blick zurückwerfen, weil es für mich da immer so charakteristische Muster gibt von Einsatz von Technik, also wie setzen wir Technik ein, was versprechen wir uns davon und zu was führt es. Und wenn man da ganz weit zurückgeht, also jetzt wird es doch ein bisschen sehr historisch, gebe zu, da gibt es eben von Comenius sein berühmtes Bilderbuch, das wäre das erste überhaupt bebilderte Buch zum Lateinlernen, was er entwickelt hat und was dann auch sehr weit verbreitet war und hat unter anderem dazu geführt, dass die Schulpflicht eingeführt wurde. Und sein Spruch war eben Omnis, Omnia, Omnio, also alle sollen alles lernen können. Und es war eben mediengestützt. Ne? Das war der entscheidende Clou hier dabei. Ne? Das sieht man hier an dem Screenshot. Und was wir dann jetzt im weiteren Verlauf gesehen haben, also man ist da nicht aber so weitergemacht, also es war wirklich so eine Ausnahme bei Comenius, das hat er erst viel später nochmal Fahrt angenommen mit eben sowas wie Radio, TV, Computern. Wir haben dann den Aufstieg, ich habe das mal genannt, der Aufstieg der Kompetenz, damit ist gemeint, also man braucht jetzt irgendwas, wo man die Medien bedienen kann, also wo man mit Technik so umgehen kann, dass es zu den Verbesserungen führt, die ich ja aufgezeigt habe, also bessere Lehre, effizienter, effektiver. Und da kommt eben jetzt sowas wie Kompetenz ins Spiel und das füllt die Lücke, die eben entstanden ist, dass jetzt mehr und mehr analoge und digitale Medien unser Leben, unsere Lebenswirklichkeit eintreten. Also da braucht man so einen Umgangsmodus. Und Kompetenz wird dann auch viel stärker im Diskurs als Begriff dominant im Vergleich zu Bildung. Weil Bildung hatte auch zwei Flanken, also Angriffsflanken, einmal aus der Psychologie oder empirischen Bildungsforschung, die gesagt haben, was ist denn überhaupt Bildung? Ihr mit euer, also die Bildungsphilosophen wurde angegangen, geisteswissenschaftlich orientierte Bildungsphilosophen. Was ihr da mit Bildung meint, das kann man überhaupt nicht messen. Ja, wir müssen das handeln, wir müssen es quantifizieren, wir müssen es messen, wir müssen dann schöne Strukturmodelle haben und dann genau den Impact feststellen können. Und das andere war, dass es ja in unserer Geschichte einige schreckliche Ereignisse gab und gesagt haben, ja, das hat uns ja auch nicht davor geschützt, ne? Also die Ideologie-Kritik, also dass Bildung Auschwitz nicht verhindert hat, muss man auf den Punkt zu bringen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir weniger von Bildung sprechen, sondern jetzt mehr von Kompetenz und gleichzeitig knüpfte man an bestimmte Traditionen an. Also wenn man sich da die älteren Sachen anguckt, dann geht es immer darum, Menschen an Technik, an Medien heranzuführen im Modus des Bewahrenden. Ne? Erstmal so ein bisschen an die Hand nehmen und vor schädlichen Einflüssen der Umwelt und so zu schützen. Also dass man die Medien so einführt, dass man die Menschen beschützt. Das hat sich natürlich dann geändert, aber so war der Ursprungsmoment. Und jetzt haben wir es mit einer regelrechten Entgrenzung der Kompetenzen. Also Kompetenzen sind irgendwann aufgestiegen als Konzept, als Begriff, als Methode, um diese Lücke zu füllen, die jetzt eben durch Medien entstanden sind. Und da geht es eben darum, die Komplexität von Technologien beherrschbar zu machen und pädagogisch einzufangen, pädagogisch zu rahmen. Und ich möchte hier in dem Vortrag jetzt in der noch verbleibenden Zeit drei Modelle mir angucken, die mit ganz bestimmten Medienkonstellationen zusammenhängen. Nämlich einmal die Massenmedien und Medienkompetenz, dann den Computer oder das Internet und Digital Literacy und was ganz, ganz Neues, ist auch noch sehr Work in Progress, dieses Konzept, Data Literacy. Ja, da geht es um Daten, um Infrastruktur. Und warum mache ich das? Weil ich denke, dass wir da uns mal zurückblicken sollten und vergewissern sollen, wo kommen die Begriffe her, was ist damit gemeint, welche Semantiken sind da drin, welche inneren Verweismuster in der Logik, in der Argumentation. Weil wenn man sich die Praxis anguckt, mit Praxis meine ich jetzt so, wie wir jetzt über Medienkompetenz, Digital Literacy sprechen, dann wird das alles in einen großen bunten Topf geworfen und geht alles furchtbar durcheinander. Und man bekommt überhaupt kein trennscharfes Bild und man hat überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Also hier ist jetzt aus dem Legislaturbericht Digitale Agenda unserer Bundesregierung, wo es darum geht, sie wollen eine demokratische Digitalkultur etablieren und die Medienkompetenz stärken. Das ist schon sehr stark aufgeladen, also Demokratie ist gut, digital ist gut, am besten noch zusammen, deswegen Digitalkultur, um die Medienkompetenz stärken, weil das geht ja nicht von alleine. Ne? Wir können ja nicht den Schalter umschlagen, das ist immer Digitalkultur, sondern man braucht immer, ne, diesen Steigbügel, diese Hilfskonstruktion Medienkompetenz. Und dann habe ich was gefunden vom Hochschulforum Digitalisierung. Da gab es eine Themengruppe, Curriculum, Design und Qualitätsentwicklung. Die haben jetzt ihre Arbeit abgeschlossen. Es gab ja beim Hochschulforum zwei Phasen und das eine ging da von 2014 bis 2016. Und jetzt ist eine zweite Phase. Was ich eigentlich sagen will, hier in diesem Abschlussbericht, wo es eben um das Thema Curriculum, Design und Qualitätsentwicklung geht, heißt es auch, Schlüsselkompetenzen wie Digital Literacy werden immer relevanter. Im Zusammenhang mit Kompetenzentwicklung geht es deshalb zumeist um die Entwicklung von Medien- und Informationskompetenz. Da haben wir jetzt nochmal einen neuen Begriff, den ich noch gar nicht genannt habe, nämlich Informationskompetenz. Aber das wird hier alles bunt durcheinander geworfen. Also Digital Literacy ist dann gleich Medienkompetenz, ist gleich Informationskompetenz. Warum sprechen die dann von drei Begriffen und nicht von einem? Und warum definieren sie das nicht mal vernünftig? Also es sind alles so Fragen, die mir dann durch den Kopf gehen. Und in der Presse ist Medienkompetenz auch sowas wie die Allzweckwaffe. Nämlich hilft uns gegen Fake News, gegen auch so Sachen wie Alternative Facts. Da kann man eben besser erkennen, ob was wahr ist oder falsch ist. Wir müssen einfach nur Medienkompetenz schulen. Dann sind alle Menschen kompetent und gut ausgerüstet für die Digitalkultur, in der wir nun leben, so wie da geschrieben wurde. Und ich möchte jetzt wird es ein bisschen theoretisch und philosophisch, aber ich versuche das anschaulich zu machen. Jetzt wollte ich ein bisschen den Blick schärfen. Und da habe ich auf ein Instrument möchte ich jetzt zurückgreifen, das nennt sich Assemblage. Das kommt so aus der Philosophie, so aus dem Poststrukturalismus, wo es darum geht, wie hängen gewisse Dinge zusammen. Da geht es auch immer um Machtstrukturen. Und was ist eine Assemblage? Das ist ein kontingentes Ensemble, also damit ist gemeint, es sind halt Dinge, die zusammenkommen, die aber nicht zwangsläufig so, also es ist keine Naturgesetzlichkeit, sondern es kann auch immer wieder ganz anders das sein. Aber die kommen halt irgendwie zusammen, und zwar Praktiken, Gegenstände und zwischen denen man dann wieder unterscheiden kann. Also das sehen wir ja dann gleich, wenn ich die verschiedenen Modelle vorstelle. Und es ist eben eine bestimmte Zusammensetzung technischer und administrativer Praktiken. Ne? Also das ist jetzt so die Definition, aber was ich meine ist Medienkompetenz damit als eine. Und die erschließen neue Räume eben des Denkens, des Handels. Ne? Also das haben wir eben durch die Pressemitteilung gesehen. Also da wird davon gesprochen, durch Medienkompetenz Fake News zu bekämpfen. Und das heißt natürlich auch, dass entsprechende Maßnahmen entwickelt werden müssen. Ne? Und das sehen wir jetzt auch aktuell mit dem Digitalpakt. Da geht es ja auch darum, ne, dass 5 Milliarden über die Schulen gegossen werden und Technik angeschafft werden soll. Aber man muss sich ja nur mal aktuell da die Diskussion anhören. Da heißt es ja immer, ja, Technik schön und gut, aber wir wissen ja gar nicht mehr damit umgehen. Wir brauchen Kompetenz, wir brauchen Didaktik. Und deswegen ist es ja halt auch sehr wirkungsmächtig, wie da gewisse Dinge genannt werden, was da dahinter ist. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, diesen Medienkompetenz, dieser Assemblage, also dieser Konstellation, diesem Diskurs ein bisschen auf die Spur zu gehen. Und da kommt man auf folgende drei Herren, sind jetzt also leider keine Dame dabei, aber die sind eben sehr einflussreich. Nämlich auf der linken Seite, das Schwarz-Weiß, das ist Dieter Barke, das ist so der Gründungsvater des Medienkompetenzbegriffs in Deutschland. Auf den bezieht sich heute alles. Das hat er in seiner Habilitationsschrift, die habe ich mir dann auch mal besorgt, noch mal ein bisschen reingelesen, 1973 den Begriff geprägt, also Konzeption. Er beruft sich auf zwei Vordenker, ne, sehr weiße Männer. Ne, den einen, der ist ja hier auch sehr bekannt. Da muss ich ja, glaube ich, nicht so viel zu sagen, nur eins. Also er hat ja eben seine Theorie des kommunikativen Handels, das spricht er auch von der kommunikativen Kompetenz. Und wenn man bei Barke nochmal nachliest, dann spricht er von kommunikativer Kompetenz und nicht so sehr von Medienkompetenz. Das wurde erst später im Diskurs dann weiter. Und man beruft sich auf Noam Chomsky, der so eine generative Grammatik entwickelt hat. Und was ich da jetzt interessant dran finde, ist, dass beide, sowohl Habermas als auch Chomsky, davon ausgehen, dass diese Kompetenz angeboren ist, ne, dass sie uns in die Wiege gelegt ist. Ne. Und bei Chomsky ist es ja eben so, dass dadurch eben sich Sprache und Grammatik Verständnis entwickeln können. Ne. Egal, wo man dann geboren wird, in welchem Erdteil, dann lernt man eben da die Sprache, wo man gerade ist, weil eben dieses Vorverständnis da ist, ne, diese generative Grammatik. Und bei Habermas ähnlich, dass in uns angelegt ist, wie wir miteinander umgehen, also kommunikativ, ne, dass wir gewisse Verhaltensweisen einhalten können. Ich spreche, Sie hören mir jetzt zu, dankenswerterweise. Und danach stellen Sie Fragen, ich höre zu, wir gehen in den Dialog. Ne, Habermas spricht dann auch von herrschaftsfreiem Diskurs. Das sind also so die Wurzeln, und da ging es auch viel um Emanzipation, also durch Teilhabe am Diskurs wird man wieder zu einem gebildeten, emanzipativen Menschen. Und das ist also so das Gründungsmoment, nur dann kommt eben noch was dazu, nämlich ich habe das jetzt mal genannt, Medienwandel und Mediatisierung. Und das geht auch schon eine ganze Weile zurück, nämlich da gibt es ein sehr schönes Zitat von Friedrich Nietzsche. Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Was ist damit gemeint? Nietzsche hat viel mit, oder eigentlich bis dahin nur mit Papier und Füller oder was man da hatte, ne? So geschrieben. Dann hat er eine Schreibmaschine bekommen und hat dann angefangen mit der Schreibmaschine zu schreiben. Hat dann gemerkt, das verändert irgendwas, das macht was mit mir. Und deswegen dann dieser Aphorismus, es arbeitet mit an unseren Gedanken. Ne? Und das heißt ja auch beim Medienwandel, dass eben ganz viel passiert ist im Laufe der Zeit und wir dann sowas haben auch wie die Mediatisierung, also eine Durchziehung von Medien in unserer Gesellschaft, also dass Medien sehr, sehr dominant werden. Wir finden dann auch immer, also jetzt nochmal zurück zu diesem Thema, ist es angeboren oder nicht, das zieht sich ja bis heute durch. Es gibt ja auch so als Mythos immer wieder Digital Natives oder ne, ich werfe da immer dann gern dagegen ein oder digital naiv, ne? Also weil das ist ja auch gut belegt, dass diese Kompetenz, diese angeblich angeborene Kompetenz nicht so ist, wie man es gerne hätte. Ne? Also man hat dann irgendwie rudiment, also man hat schon, oder ich will nicht sagen rudimentär, aber elementäre Kenntnisse, gewisse Dinge zu bedienen, ein Smartphone oder so, aber man weiß ja auch gar nicht, was da genau hinten dran passiert. Ne? Also was machen die mit meinen Daten und so weiter. Und deswegen ist es natürlich auch kaum aufrechtzuerhalten. Gleichwohl wird es ja immer wieder gern genannt. Ne? Also die junge Generation bedient sich da ganz selbstverständlich mit den digitalen Werkzeugen. Und was da jetzt eben noch dazu kommt, also das Thema wird nun viel, viel breiter. Also man hat dann auch gemerkt, Medienkompetenz reicht allein nicht aus, weil eben durch die Mediatisierung, das heißt durch die Verbreitung von immer mehr Medien, also wir müssen uns vor Augen führen, zu Barkes Zeiten gab es Massenmedien, ne? Da war dann Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, ne? Da hat man ganz andere Einflussmöglichkeiten gehabt, wie jetzt durch das Internet. Und da ist aber die Bedeutung auf einmal von Bildung wieder ins Spiel gekommen, weil wir sehen jetzt, also ich bin auch in der Medienpädagogik zugange und da erleben wir eine Renaissance des Bildungsbegriffs. Da spricht man jetzt nicht mehr so gerne von Medienkompetenz, sondern von Medienbildung. Warum? Weil es nun darum geht, auch über sich, über die Gesellschaft, über andere nachzudenken. Also ganz im Sinne von unserem Ahnherrn Humboldt, ne, den ich auf der Briefmarke hatte ganz am Anfang. Ne. Weil man das einfach nicht ignorieren kann. Ne. Also das war ja so was Kleines bei Barke noch mit Medienkompetenz, dann macht man irgendwas mit Medien und nun ist es halt zu so einem Riesenthema geworden. Und es geht eben, wie mein Vorredner oder Vorvorredner heute ja schon auch genau gesagt hat, es geht um, schade, dass er nicht mehr da ist, Bildung mit Medien und Bildung über Medien. Ne? Also das ist so zweierlei. Also einmal meint es eben, ich muss wissen, wie man mit Medien umgeht, kompetent, das wäre dann so das alte Medienkompetenz, aber ich muss auch wissen, was die Medien machen, was sie mit mir machen, ne? Das, was wir bei Nietzsche schon gesehen haben, ne? Dass sie eben Dinge verändern können. Und es gibt eben, das wird jetzt noch komplizierter, es gibt eben den Medien allgemein auszeichnende Eigenschaften. Ne? Das wäre sowas wie Medialität. Und es gibt bestimmte Medien, die haben bestimmte Medialitäten, wie das Filmische zum Beispiel. Ne? Und das müssen wir irgendwie auch noch mit einbeziehen. Und mein Eindruck ist, dass wir bei Medienkompetenz eben sehr an der Oberfläche sind und gar nicht die Tiefe ausleuchten. Und deswegen auch so jetzt diese Bewegung einmal mit Medienbildung anstelle von Medienkompetenz und Medialität. Das ist aber mehr so aus der Medienwissenschaft und nicht so sehr in der Pädagogik. Damit will ich auch schon gleich weiter in die nächste Assemblage hineinspringen, wo es jetzt darum geht, Digital Literacy. Also das ist, meint was Ähnliches, aber ich wollte ähnlich, wie ich es eben gemacht habe, bei Medienkompetenz da nochmal so ein bisschen zurückgehen und mir das genauer angucken, wo das herkommt, welche Bedeutung da eingeschrieben sind, wie das verwendet wird. Und zwar ist es verbunden mit einem Herrn Gilster aus dem Jahr 1997. Also wenn man da sich mit beschäftigt, wird das als Gründungswerk genannt, so ähnlich wie bei Dieter Barke 1973 seiner Habilitationsschrift. Und hier heißt es, Digital Literacy is the ability to understand and use information in multiple formats from a wide variety of sources when it's presented via computers. Und hier ist eben das Schlagwort Computer. Deswegen habe ich da oben auch nochmal einen drauf gemacht. So, ich habe versucht, einen zu finden, der damals aktuell war, ne? Also keinen heutigen. Und also damit trifft jetzt auf einmal der Computer die Bildfläche. Ne? Vorher waren es die Massenmedien bei Barke, jetzt oder bei Medienkompetenz, ne? Das ist da so im Gründungsmythos drin und nun ist es der Computer. Und wenn man sich dann nochmal genau die Bedeutung anguckt, dann ist Literacy ja verwandt mit Literalität und meint ja sowas wie Lese- und Schreibfähigkeit oder sowas wie Bildung, habe ich da auch gefunden. Und demgegenüber steht nun der Kompetenzbegriff. Und der wird in Deutschland, also in der Fachdiskussion, fast ausschließlich oder sehr, sehr dominant eben mit Weinert synonym oder die Definition verwendet. Und das ist eine sehr spezielle, aus der Psychologie kommende Definition, die eigentlich was anderes meint als Literacy. Das sieht man, wenn man sich jetzt auch mal durchliest, dann geht es um Verfügbare oder deswegen habe ich es auch mal unterstrichen. Also einmal ist es wieder angeboren. Dann ist es erlernbar oder muss dann eben auch angeeignet werden. Das sind aber sehr spezielle Dinge, kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen. Ne? Also diesen Aspekt Problem lösen haben wir ja bei Literalität gar nicht. Also war jetzt so mein Eindruck. Und dann geht es eben um Motivation, Volition, also willentlich über Motivation hinausgehen, soziale Bereitschaften, Fertigkeiten, um Problemlösen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Das klingt also auch sehr so nach neuem Sprech, so 21. Jahrhundert. Ne? Wir müssen jetzt alle fit machen für die anstehende Robotisierung, Automatisierung. Ne? Also es hat schon so ein bisschen neoliberalen Touch und meint eigentlich was anderes wie Literalität. Also da ist einfach nochmal der Unterschied, weil also im Deutschen sprechen wir ja von Medienkompetenz oder von Digital Literacy, wobei Digital Literacy ja hauptsächlich aus dem US-angloamerikanischen Bereich kommt, oder also der nicht deutschsprachigen Welt. Wir sprechen ja jetzt nicht von digitaler Literalität, sondern das wird dann einfach Digital Literacy so genommen. Und ich glaube, man spricht jetzt auch nicht von Media-Kompetenz, sondern dann eben von Digital Literacy. Und dann kann man sich ja nochmal angucken, Computer, was ist denn das eigentlich? Und wenn man sich dann nochmal ein bisschen zurückbohrt oder zurückgräbt in die Geschichte, war Computer am Anfang jemand Menschliches, vor allen Dingen Frauen. Da gibt es einen ganz tollen Film, der vor einiger Zeit rauskam, Hidden Figures, wo es darum geht, dass junge Damen aus afroamerikanischem Hintergrund bei der NASA gearbeitet haben und die Berechnung gemacht haben. Compute meint ja nichts anderes wie berechnen. Dann wurden aber IBM Mainframes eingeführt und die hatten alle Angst, irgendwie arbeitslos zu werden. Aber die haben sich dann selbst weitergebildet, also ist die Geschichte dann, und haben dann auch gelernt, die Computer zu bedienen. Aber am Anfang waren das, und hier ist eine, die bei der NSA gearbeitet, nicht NSA, NASA. Ja. Sie hören noch zu, das ist gut. Also die da gearbeitet haben und eben diese Berechnung gemacht haben. Und dann hat sich ja eine wahnsinnige Bedeutungsverschiebung eingestellt, ne, über die Zeit. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also das war so nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg, wo das ja losging mit Computer, mit Mainframes, dann Personal Computer und so weiter. Aber da haben sich auch gewisse Vorstellungen und Ideen verändert. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch, auch eine große Leseempfehlung von mir, das ist von einem Schweizer Historiker, Guglielmi, wie die Welt in den Computer kam zur Entstehung digitaler Wirklichkeit. Das habe ich mir auch mal durchgelesen und also das Buch jetzt nicht im Detail referieren, aber da geht es eben darum, wie bestimmte menschliche Aktivitäten, Tätigkeiten, so wie da eben dieses Compute immer mehr in den Computer hineinwachsen, ne, und dadurch so eine eigene Wirklichkeit entstehen. Und was wir da auch erleben, ist ja sowas wie, dass der Computer als Blackbox nun wird. Ne? Am Anfang waren das ja, wenn man da nochmal eins zurückgeht, diese IBM Mainframes, so riesige Schränke. Ne? Die mussten zum Teil, als sie bei der NASA geliefert wurden, das sieht man in dem Film, die Türen aufbrechen. Also die gingen gar nicht durch die Tür, weil die so groß waren. Und dann kamen ja die Personal Computer, ne, für den persönlichen Gebrauch, kann man schön auf den Tisch stellen. Dann kamen Laptops, da habe ich auch versucht, so ältere Bilder zu finden, ne, also zu der Zeit, als sie auf den Markt kamen. Und dann gab es eben Smartphones. Und es geht ja noch weiter mit Uhren oder Wearables an unserer Kleidung. Aber das heißt, also es wurde immer mehr Funktionen und Aktivitäten und Ideen in den Computer übergeben, aber gleichzeitig wurde der Computer immer unsichtbarer für uns, immer mehr geblackboxed. Das heißt, wir verstehen immer weniger, was im Computer eigentlich vor sich geht. Also das ist nochmal so die tiefere Ebene, wenn man sich fragt, was hat das jetzt alles mit Digital Literacy zu tun? Weil der Ursprung geht ja auf den Computer zurück, aber meiner Meinung nach hat man gar nicht so richtig verstanden, was der Computer ist und wie das sich ändert, weil die Entwicklung ja so wahnsinnig schnell geht. So, kommen wir zur dritten Konstellation. Also wir hatten Medienkompetenz mit den Massenmedien, Digital Literacy mit dem Computer und nun Data Literacy. Was ist das überhaupt? Ne? Schon wieder so ein neumodischer Begriff. Also das ist unter anderem angetrieben vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, die glauben, dass es zu wenig Datenliteraten gibt in Deutschland. Ne? Also dass es nur darum geht, weil, also ich will jetzt nicht diesen komischen Spruch machen, aber ich sage es trotzdem mal, also Daten als das neue Öl der Wissensgesellschaft, weil das einfach falsch ist, ne? Weil Daten was ganz anderes ist wie Öl. Aber ne, uns gehen die natürlichen Ressourcen aus und jetzt ist da was mit Daten und jetzt müssen wir alle, ne, so wie früher Industriearbeiter, jetzt brauchen wir eben Datenarbeiter oder Datenliteraten, das klingt ja ein bisschen schicker als Datenarbeiter. Ne? Früher hat man auch von Wissensarbeitern gesprochen, das klingt ja auch so nach Industrie und Kultur und jetzt klingt es eben so ein bisschen moderner. Und da geht es eben nochmal da ein bisschen Druck aufzubauen. Ne? Unsere Bildungsinstitutionen hinken dem digitalen Wandel hinterher, meilenweit, Lichtjahre hinten dran, kennen wir alles. Und jetzt müssen wir eben Informatik stärken und in allen Disziplinen Datenanalyse, Kenntnisse vermitteln. Also hier habe ich das nochmal versucht aufzuzeichnen. Also was ist es überhaupt? Also Data Literacy meint ja den souveränen, kompetenten, kritischen Umgang mit Daten. Und natürlich dadurch, dass neue Arbeitsplätze entstehen und ne, alte fallen weg, neue entstehen. Und dafür brauchen wir jetzt Data Literacy Fähigkeiten. Aber wir sehen auch, also die Datafizierung ist ja nicht jetzt alleine, sondern die steht ja in einem komplexen Zusammenhang. Also ich habe das hier auch nochmal gegenübergestellt. Also wir haben Datafizierung, wo es eben darum geht, also dass Daten immer bedeutsamer werden, so ähnlich wie Mediatisierung, was auf der anderen Seite steht. Und das ist dann zu kontextualisieren und interpretieren im Hinblick auf pädagogische Bedeutungsgehalt. Das war ja genau die Keynote von Hendrik Drechsler. Ne? Learning Analytics. Ne? Es fallen ganz viele Daten an auf Plattformen und wir müssen die jetzt auswerten, um Feedback zu geben und so weiter. Und bei Mediatisierung ist es ja so, dass das so die tiefere Ebene ist von Medienkompetenz. Es entstehen immer mehr Fingerabdrücke, Fußabdrücke durch die Nutzung von Daten. Wenn wir unser Smartphone benutzen, dann hinterlassen wir irgendwelche Abdrücke. Und das spielt natürlich auch wieder rein. Also in dem Moment, wo wir Medien nutzen, entstehen auch Daten. Deswegen geht der Pfeil da so hoch. Ne? Also das hängt alles mit zusammen. Mediatisierung, Datafizierung. Das ist ja auch die tiefere Ebene. Und ich denke, wir sind da erst überhaupt dabei zu verstehen, was es überhaupt ist und was es jetzt für uns bedeutet. Und wir haben noch was, also was man, also wenn es beim Digital Literacy der Computer ist, dann ist es bei Data Literacy die Infrastruktur, der Code, die Software. Und da gibt es einen ganz berühmten Artikel von Herrn Manowick, der ist ursprünglich von 2008, genau, das habe ich hier nochmal veröffentlicht, da ist er auch digital zugänglich, 2008, Software takes control, command. Da geht es darum, eben, dass man die Bedeutung von Software jahrelang unterschätzt hat. Also und zwar die damit zusammenhängende Infrastruktur. Ne? Also wie ist Software zusammengesetzt, der Code, Programmzeilen und so weiter. Es wird dann immer tiefer und komplexer, wenn man sich das anguckt. Genau, also wir haben Daten, die jetzt im Diskurs als was Positives gesehen werden, also sowas wie das neue Öl. Und ich muss damit jetzt irgendwie kritisch, kompetent umgehen. Das ist dann die Data Literacy. Aber wir eigentlich, um das einzufangen, müssen wir auch einen Schritt nach hinten gehen oder tiefer bohren. Da haben wir die Infrastruktur, auf die Daten erzeugt werden. Da gibt es dann auch sowas wie Critical Data Infrastructure Literacy schon als Konzept und die Software. Das ist halt die Frage, muss jetzt jeder programmieren können, muss jeder Software können. Ne? Aber wenn man über Daten konsequent spricht, dann muss man auch diese Dinge einbeziehen. Und das habe ich ja versucht, jetzt hier in meinem Vortrag auch nochmal auszuführen, dass wenn man nur von Medien spricht oder nur von Digitalisierung oder nur von Daten, ist es eben oft viel, viel zu kurz gegriffen. Deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen auszufalten hier. So, ich habe ja schon ein Signal bekommen, wie viele Minuten ich noch habe. Deswegen würde ich auch die Zeit gar nicht so voll ausreizen, sondern jetzt schon zur Zusammenfassung übergehen. Aber ich habe ja noch einen Ausblick. Also jetzt gehen wir erstmal zur Zusammenfassung. Also was sagt uns das jetzt? Wenn Sie sich fragen, was hat er jetzt hier versucht alles zu erzählen mit dem komischen Assemblage? Was ist das für ein Blödsinn? Also ich habe versucht, das zu verwenden, dieses Konzept, um gewisse Logiken der Konzepte Medienkompetenz, Digital Literacy, Data Literacy nochmal aufzuzeigen. Was sind es? Das erste ist, es ist kompliziert. Ja, also wenn man über Medienkompetenz spricht, sollte man eben nicht bei Dieter Barke stehen bleiben oder erstmal wissen, dass es auf Dieter Barke zurückgeht, dann vielleicht auch nochmal sich damit beschäftigen, auf wen hat der wieder zurückgegriffen, ne? Und dass da schon gewisse Ideen eingeschrieben sind, so wie dieses Angeborene, dieses in uns Angelegte, ne? Generative Grammatik bei Chomsky. Und das verbreitet sich dann weiter wie so ein Meme, ne? Also so ein kulturelles Gehen und geht dann weiter bis hin zu den Digital Natives. Ne? Da findet man das ja immer noch, ist angeboren. Aber dem ist ja nicht so, weil es gibt ja noch, also die Welt bleibt ja nicht stehen, wir leben jetzt nicht mehr im Jahr 1973, sonst wäre ich ja gar nicht hier, weil da war ich noch nicht geboren, sondern die Medien werden immer mächtiger, ne? Deswegen spricht man auch von Mediatisierung, Bei Digitalisierung ist es ja ähnlich und bei Daten sowieso dreimal so. Und also was ich jetzt so in der Vorbereitung gemerkt habe, was ich da entdeckt habe, ist die Tiefe. Ne? Ich habe in den Abgrund, ich wollte hier noch ein Nietzsche-Zitat bringen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Also ich habe so in den Abgrund hineingeblickt und was man aber sagen kann, ist, Medien bilden die Welt nicht einfach ab, sondern sie konstruktieren eigene kulturelle Lebenswirklichkeiten. Und da spricht man eben von Medialität, Digitalität. Ne? Also wir sollten uns auch davon lösen, dass Technik, Medien irgendwas ist, was uns zur Verfügung steht, sondern die wirklich einen eigenen Charakter, eine eigene Substanz haben. Ne? Also das geht natürlich auch wieder in Richtung von Bildung, Bildungstheorie. Die haben ja einen sehr starken Subjektbegriff, ne? Ich und die Welt, ne, und ich bilde mich und alles andere Objekte sind dann untergeordnet. Ne, und da weiß ich auch nicht, ob man da so weit kommt, weil es gibt eben Medientechniken, so, die haben ja auch, sind ja auch Akteure. Ne, deswegen gibt es ja modernere Theorien, die sprechen dann eben von so einem Netz von Akteuren und von Konstellation oder Assemblage und das kommt dann irgendwie zusammen und dann kann ja Bildung oder sowas entstehen. Und wir, also was man auch sagen kann, es ist auch selbst, wenn man sagen, ja, mit Medien, mit E-Learning habe ich überhaupt nichts am Hut. Ist Quatsch, also kann man sagen, aber man kommt ja nicht raus, ne? Das ist wie eine Matrix, ne? Also das ist, ich kann nicht außerhalb von Medien und Digitalität heute sein. Ne? Also das ist ja ähnlich wie also in der Philosophie, da gibt es ja diese sprachkritische Wende. Es geht aber auf Wittgenstein zurück, der dann gemerkt hat, man kann außerhalb von Sprache ist nichts möglich. Ne? Unsere Gedanken, Träume ist immer nur Sprache. Analog gibt es so in der Medienphilosophie eben die medienkritische Wende, wo man gesagt hat, ohne, also es ist auch alles Medien hier irgendwie. Es kommt da immer natürlich darauf an, welchen Medienbegriff ich habe. Aber ich denke auch, dass wir heute gar nicht mehr ohne das denken können. Aber das muss man sich halt auch nochmal vor Augen führen, was das überhaupt ist. Wie sieht denn so eine Medialität der Goethe-Universität Frankfurt aus? Ne? Was bedeutet das? Ne? Und also nicht, also sich auch so ein bisschen lösen von dieser Idee, das steht uns zur Verfügung und wir können das dann einfach so steuern und bedienen, wie wir wollen. Genau, das leitet über zu meiner nächsten Empfehlung, Begriffe schärfen. Also was meinen wir überhaupt mit Lehre, Lernen und Bildung? Das ist jetzt nicht trivial, weil wir eben jetzt in einer Kultur, Digitalkultur oder Kultur der Digitalität leben. Ne? Da ändert sich das ja. Also sollten wir auch ernst nehmen und wir sollten eben nicht bei Humboldt stehen bleiben und sagen, ja, der Olle Humboldt hat alles schon gedacht, was Bildung ist, schreiben wir uns hier oben drauf, wir denken Bildung nach Humboldt, hilft nicht weiter. Und gerade nicht, wenn wir es dann eben sowas mit zu tun haben mit digitaler Bildung. Ne? Was ist das? Das muss man immer wieder für sich klar machen, muss man sich fragen, was ist unser Verständnis, wie sehen wir eben die Entwicklungen der Digitalisierung, was bedeutet das? Ne? Und auch so Begriffe wie E-Learning, virtuelle Hochschule. Ne? Also ich meine, sowas, so eine Veranstaltung wie hier, die gibt es jetzt zum 13. Mal, ne? Da hat sich ja auch sehr viel getan. Ne? Aber also was schön ist, ihr sprecht ja immer noch vom Netzwerktag E-Learning, obwohl, also nicht vom Tag der digitalen Lehre, oder sowas. Das finde ich aber auch gut, also wegen Kontinuität und Sichtbarkeit, aber kann man sich auch fragen, wie weit ist E-Learning noch oder was ist E-Learning? Weil man kann das ja sich immer wieder vor Augen führen und man sagt, ja, wir verstehen E-Learning immer noch als das und das, für uns ist das, dann ist es ja toll. Und es geht ja dann im letzten Schritt, wo ich jetzt auch noch so ein bisschen dünn auf der Brust bin, muss ich gestehen, aber dafür sind ja hier ganz viele Expertinnen und Experten im Raum, also wie können wir jetzt Lehren und Lernen in der Medialität und Digitalität unterstützen. Also ich spreche jetzt hier nicht von Medienkompetenzen, auch nicht von E-Learning, sondern von diesen grundlegenden pädagogischen Prozessen wie Lehren, Lernen, Bildung, die wir aber noch ein bisschen genauer definieren müssten und die jetzt in unserer neuen Kultur der Digitalität, wie geht es zusammen? Und ich allein das sich mal klar zu machen, dann glaube ich, das hilft schon, dass man eben wegkommt auch von diesem Druck. Wir müssen jetzt hier die Uni fit machen für das digitale Zeitalter und alles muss ganz anders werden. Nein, Universität ist ja immer noch gewissen Dingen verpflichtet. Es geht immer noch um Bildung, es geht um Lehren und Lernen. Aber wie ändert sich das? Wir können ja nicht hier, wir haben jetzt die Tür zu, aber wir können ja nicht nur so tun, als ob hier die Welt stattfindet und außenrum ist nichts. So, als Bonbon, als kleinen Ausblick, ich habe ja nicht mehr viel Zeit, habe ich ein Konzept, das jetzt nicht von mir ist, sondern aus der Kunst- und Musikbereich. Das heißt Postdigitalität. Ich habe es einfach mal frech, wie ich bin, zusammengeklebt und habe postdigitale Bildung. Und was ist damit gemeint? Also postdigital, da gibt es hier so ein schönes Zitat, also die wehren sich eben gegen, also rejecting heißt ja conceptual shift, der in Ausdrücken wie digitale Revolution, ne, das haben wir heute auch schon oft gehört, ne, der wird da ja, ist ja da sehr stark eingeschrieben, dieser Revolutionsgedanken, und gegen den wehrt man sich. Also man sagt natürlich auch nicht, digital ist blöd, digital geht wieder vorbei, ganz im Gegenteil, sondern es geht eher in die Richtung, die Digitalisierung hat schon stattgefunden. Wir sind schon mittendrin, wir müssen nicht warten, oh, Digitalisierung, komm jetzt endlich zu mir und beglücke uns mit deinen Segnungen, sondern es geht darum, sagen wir, leben ja schon in der digitalen Kultur. Ne? Und jetzt geht es darum, also wie können wir jetzt Lehre und Lernen denken in dieser Kultur. Ne? Und dass man sich auch von dieser Logik löst, von diesen binären Codierungen 1-0, weil digital meint ja nichts anderes wie 1-0. Und deswegen ist digitale Bildung ja auch ein Reduktionismus, weil digital heißt ja, oder Digitalisierung heißt ja nichts anderes als analoge Formate wie eine Schallplatte, ne? Kennen ja die Älteren von uns, so, was sich so gedreht hat, was ja sehr reichhaltig ist, ne? Also von der Qualität. Und dann kam irgendwann MP3, und was hat man gemacht? Man hat einfach oben und unten was abgeschnitten, damit es komprimiert werden kann, und man das auf seinem Smartphone oder damals noch diese MP3-Player. Aber es ist natürlich ein Qualitätsverlust, es ist eine Reduktion. Und das wäre bei digitaler Bildung genauso. Deswegen gibt es ja viele Künstler und Musiker, die sich dagegen wehren und sagen, nee, ich will jetzt nicht alles digital machen, ich will auch noch analoge Medien verwenden. So, also das könnte man jetzt dann nochmal... Nochmal so als Schluss, also was ist Bildung 2018? Da gab es ja hier auch diese Umfrage, wie ich heute gelernt habe, oder diese Delta-Studie, das ist eine sehr schöne Sache. Also wie sieht gute Hochschulbildung 2018 aus? Was ist gute Lehre? Welche Aufgaben haben die Hochschulen? Und welche Technologien zum Stand von heute können da helfen? Das war ja heute auch der Vortrag zu Learning Analytics, finde ich gut. Muss man sich mit auseinandersetzen. Ne? Das ist alles irgendwie zusammen, aber nicht so, wir müssen jetzt, deswegen war auch so meine kritische Nachfrage da, so Learning Analytics um Learning Analytics willen jetzt so hochhängen und eher unterordnen um die Bildung, weil so verstehe ich halt Universität, dass es da nicht darum geht, Learning Analytics jetzt zu entwickeln, hauptsächlich, sondern eben immer noch um gute Lehre und Lernen zu machen. Damit wäre ich jetzt am Ende mit meinem Ritt durch Philosophie, Technik, Geschichte und ein bisschen Bildungsdenken. Ich danke sehr fürs Mitdenken. Ich hoffe, dass Sie mitgedacht haben und ich hoffe, dass ein paar Dinge da jetzt hängen geblieben sind. Ich freue mich natürlich jetzt auch über Rückfragen und danke nochmal sehr.